Ich glaube, wir nehmen auf. Leute, geht los.
Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Legendär.
Moritz, weißt du, was das Geilste daran ist, dass Günni jetzt schon seit... Wie viele Jahre sind es eigentlich, Günni? Seit der EM22, ne? Drittes Jahr bist du in unserem Mediensumpf gefangen und wuselst da so ein bisschen rum. Und das Geilste an dem Mediensumpf ist, dass Pero mittlerweile die Mediensprache lernt. Und das hast du vielleicht vorhin gesehen in unserer WhatsApp-Gruppe bei einer Formulierung, wo ich nicht sicher bin, also du bist ja ein smarter Typ, du wirst es trotzdem rausgefunden, aber es gab eine Formulierung, die benutzen eigentlich fast nur Medienmenschen. Und zwar ist die Formulierung, wir haben ja heute viel Fleisch am Knochen.
Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das habe ich komplett ignoriert wahrscheinlich.
Es juckt ihn auch einfach nicht. Das bedeutet einfach nur, es gibt mannigfaltige Umschreibungen in der Mediensprache dafür. Es ist einfach nur, die Sendung ist voll. Gerne sagt man dann auch, sie ist pickepacke voll. Es ist ein bunter Blumenstrauß. Ich weiß nicht, sie platzt aus allen Nähten. Und er hat sich einfach angewöhnt, es ist genug Fleisch am Knochen. Und ich liebe das, weil du dir über die letzten 3 Jahre, Günni, gibst zu, so peu à peu hast du dir so Formulierungen und aber auch so Fachbegriffe erarbeitet und du bist mittlerweile einfach drin. Du bist im TV-Game komplett drin.
Ja, ich habe die Seiten gewechselt und ich bin, glaube ich, letztes Jahr war ich so genau dazwischen und jetzt bin ich offiziell Team Medien, glaube ich. Also ich habe mich verloren. Eine Sache habe ich, die gerade hier entbrannt ist und wo ich kriege viele Nachrichten dazu, interessiert mich Moritz' Meinung. Fandest du es komisch, wenn wir dich gesiezt haben oder wenn Magenta Sport dich sieht, sagt Moritz, wie haben Sie das wahrgenommen heute? Oder ist das für dich normal?
Ich finde es total komisch, weil vor allen Dingen ist es dann so geil, wir reden dann über so Isaac und dann sagt er, dann fragt er ihn so, ja, und wie haben Sie das wahrgenommen? Also es macht gar keinen Sinn. Das sitzt so, weil das ist so ein junger Spruch. Also ich, ist mir auch schon aufgefallen, definitiv.
Vor allen Dingen, ja, wir kennen die ja, also, ja. Ja, wir kennen die ja auch und auch Ben und auch Lüders und wie sie alle heißen, kennen sie auch. Aber es ist einfach, das entscheiden die ja nicht individuell, sondern es ist einfach, wir haben einfach als Company, als wie auch immer, Organisation uns entschlossen oder es ist einfach die Marschroute, das so zu handhaben. Und das ist für die Ausführenden halt manchmal super strange. Ich glaube sogar, Lüders wurde von Andi während des Interviews das Du angeboten. Also Andi sagt einfach so, ey, du kannst ruhig Du sagen. Und Lüders ist so, ja, fuck man, ich darf es nicht oder ich soll es nicht machen.
Ja, aber wenn die Person dann sagt, du darfst Du sagen, dann muss man es eigentlich
machen.
Da
muss man es eigentlich machen. Ne?
Aber ich liebe die Diskussion. Ich habe erst vor kurzem wieder irgendwo gelesen, haben sich Leute beklagt, weil jetzt irgendein Sender duzt jetzt. Und dann würde man komplett die journalistische Distanz verlieren. Hm. Und da drehe ich ja komplett am Rad, weil ich überhaupt nicht verstehe, was journalistische Distanz und inhaltliche Stärke oder was auch immer damit zu tun hat, ob ich jemanden duze oder sieze. Das kommt doch auf die Frage an und was ich mit dem bespreche und nicht, ob ich ihn, vor allem, wenn ich ihn kenne, duze oder sieze. Wie oft ich in der BBL die Situation habe, dass ich vorher einen oder hatte, dass ich einen Trainer, den ich wirklich gut kenne, mit dem ich gefühlt pro Saison 15 Runden gegangen bin, weil ich irgendwie jedes Heimspiel von dem war, immer wieder vor den Interviews gesagt, denk übrigens dran, ich muss dich siezen. Und dann gab's so, wer war der Spezialist? Björn Harmsen hat dann einfach mich in einem Interview, hat er mich so hart auflaufen lassen damit und hat wirklich sogar ein Thema draus gemacht, weil er dann, wieso siehst du mich denn jetzt plötzlich? Und er hat einfach das in das Interview mit reingetragen. Und es ist ein großes Thema.
Ich find's total komisch, wenn, also wir kennen uns ja, ja. Ihr sitzt dann bei der WM-Party dann mit bei uns im Hotel, weißt du? Und dann vor der Kamera sollst du mich siezen. Es ist einfach das ist einfach nicht authentisch. Also wenn jetzt hier, keine Ahnung, ne, also Lüders kenne ich ja nicht so gut, aber wenn ich jetzt eine Person, die ich noch nie gesehen habe, mich unten interviewt, dann verstehe ich das, aber ihr, das ist ja so ein bisschen so, das ist ja was anderes.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Thema. Naja. Liebe Freunde, es ist viel Fleisch am Knochen. Günni hat den Ton gesetzt für diese Folge. Denn wir haben heute gesehen, dass die deutschen Basketballer auch nur Menschen sind. Hut ab an Portugal. Das sind so meine beiden wichtigsten Takeaways von diesem Spiel. Wir haben ja schon von euch gelernt im Laufe dieses Tagebuchs, was so die klarsten Reiben waren, die ihr kassiert habt. Könnt ihr euch erinnern an ein besonderes Spiel, wo ihr beide ganz klar mit eurer Mannschaft als Favorit reingegangen seid? und was ihr vielleicht sogar am Ende verloren habt. Denn ich würde gerne mal so ein bisschen in die Mechaniken reingucken, was da in den Köpfen sich abspielt. Habt ihr irgendeinen Take dazu?
Hören wir uns? Ja, sorry.
Ja, ja.
Ich finde es ganz interessant, was Per gesagt hat auf dem Call. Also er meinte, während es nach dem Spiel direkt, das ist, die haben irgendeine Möglichkeit, die haben eine Chance gesehen, uns aus dem Rhythmus zu nehmen. Ja? Und das haben sie absolut diszipliniert durchgesetzt. Und hinten raus sind die Körner ausgegangen. Und die Deutschen sind dann einfach viel zu tief, dass du das wirklich 40 Minuten durchhältst. Aber also das war wirklich sehr, sehr diszipliniert, was die Portugiesen da über zweieinhalb, drei Viertel hingekriegt haben. Sie haben konsequent den Break gestoppt, indem sie jedes Mal das Euro-Foul abgegeben haben. Also du hast halt leider nur 5 Fouls, deswegen das geht auf lange Dauer nicht. Und was sie wirklich in die Karten gespielt hat, ist, dass die Deutschen nicht getroffen haben, aber auch was Per analysiert hat, das ist wunderbar. Es ist irgendwie komisch. Es fühlt sich komisch an, wenn man so die ganze Zeit frei ist. Mhm. Also man spielt ja, um einen Vorteil zu erschaffen. Und wenn das Team einem den Vorteil von vornherein schon gibt, dann ist es total komisch. Das ist irgendwie anders. Und es ist fast wie eine Zonenverteidigung. Man muss sich irgendwie anders aufs Spiel einstellen. Und das haben die Deutschen irgendwie lange nicht hinbekommen, bis Bonga dann den Ton ein bisschen angegeben hat, defensiv. Und dann kamen so diese Automatismen zurück. Aber ich fand das ganz gut, was Per gesagt hat. Das ist so, ja, als Außenstehender, der noch nie gespielt hat, denkt man so, Alter, die sind doch alle frei, mach das Ding doch mal rein. Aber die Art und Weise, wie sie erspielt waren halt anders so. Und die haben ja halt die Fünfer einfach komplett freigelassen und in die Zone gestellt. Und die Zone war zu. Also da haben die Portugiesen auch echt einen guten Job gemacht. Da war nichts zu holen. Und die haben auch echt physisch gespielt. Also ich war beeindruckt von den Portugiesen, weil die haben mit einem limitierten Skill die Deutschen echt gechallenged da für drei Viertel.
Ja, da ist so viel drin, ja. Das sind also diese kleinen Dinge, wo man als Sportler genau weiß, wie die sich anfühlt, aber es ist immer nicht so einfach, das zu beschreiben. Also ich finde zum Beispiel auch dieses kollektive Nicht-Treffen ist auch so ein Phänomen. Das kenne ich sonst auch krass von der Freiwurflinie. Es gibt so Spiele, wo du einfach als Mannschaft, wo jeder Freiwürfe liegen lässt. Und es ist dann es gibt auch so einen bestimmten Ton von, den die Zuschauer dann machen. Es ist so ein komisches Raunen. Und es ist, hat eigentlich ja nichts mit dir zu tun, ob jemand anders schon daneben geworfen hat, aber es macht was mit dir. Und dann gibt's halt andere, gibt's halt so typische Dynamiken, ja. Dann ein Phänomen ist auch, wenn du Stops geschenkt bekommst von einer Mannschaft, die eigentlich nicht werfen kann, das macht was mit deinem Energielevel. Also Deutschland verteidigt so lala oder so ganz okay in den ersten Minuten und Portugal schießt die Lichter aus. Haben wir zwei, drei offene Looks, werfen die Dinger daneben, werfen einmal gegen die Seite des Brettes. Und es ist so, die Deutschen kommen in den Genuss, einfach so halbherzig zu verteidigen oder mit so, nicht, sagen wir mal, im vierten Gang zu verteidigen, aber der Ball kommt zu ihnen wieder. Die Portugiesen spielen auch katastrophal, aber treffen gar nichts am Anfang. Und das sorgt dann dafür, so du musst dir die Stops nicht erbeißen, sondern sie kommen einfach zu dir. Und dann irgendwann hat das so ein bisschen aufgehört und dann hast du einfach diese Intensität nicht. Also es war einfach so ein Sturm aus diesen ganzen komischen, unangenehmen Dynamiken, die du als Sportler kennst und das einfach püriert. Und dann ist es fast für mich so eine Zeitfrage, weil du weißt als gute Mannschaft, die Statistik wird greifen. Irgendwann hört das alles auf. Und dann erzählst du dir so, du bleibst noch die ganze erste Halbzeit, bist du noch nicht locker, aber du weißt immer noch, ey, es war jetzt eine Halbzeit, wir sind ein hinten oder ein vorne, was auch immer, so, das kommt. Aber dann kommt irgendwann so ein Punkt, wo du dir nicht mehr ganz sicher bist, dass es einfach passiert. Und das ist so ein ekelhaftes Gefühl. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass der Punkt erreicht war, als Deutschland schon einmal 9 Punkte weg ist, dann gibt's ein technisches Foul, dann gibt's ein Turnover, dann gibt's so ein Dreier von irgend so einem Vogel. Und auf einmal ist dieser Vorsprung, von dem du dachtest, wir müssen nur einmal auf 10 weg sein und das Spiel ist durch. Sie sind auf 9 weg und das Spiel, auf einmal ist es wieder ein Ein-Punkt-Spiel. Und da dachte ich, okay, jetzt haben sie offiziell ein Problem. So, jetzt ist wirklich, jetzt ist es komisch. Und dann war es halt einfach 2 Würfe von Maodo und das Spiel ist sofort vorbei. Und dann sind es nicht 10, dann sind es halt sofort 20 einfach, weil dann alles in sich zusammenfällt. Aber es ist, man leidet richtig mit, weil man das genau kennt, wie sich das anfühlt.
Und wie wirkt sich dann so ein kollektives, was geht denn hier ab? Wie wirkt sich das auf dich als Individuum aus? Das war so die Frage, die ich mir gestellt habe. Was, Was geht in euren Köpfen auf dem Parkett in solchen Situationen vor? Spricht man mit sich selber, versucht sich irgendwie zu pushen? Ist man angepisst? Ist man ungläubig? Hat man vielleicht sogar wirklich manchmal in so einem Spiel so ein bisschen die Sorge, dass man sich hier blamiert und wirklich das Turnier zu Ende geht? Ist das ein Gemisch aus allem? Könnt ihr da so ein bisschen in den Kopf reingucken lassen mal?
Ja, es ist wirklich, für mich ist dieser Punkt, der da nicht kommen darf, ist, das kann, also, ist ja für selbst für uns so. Wir sitzen da, wir haben, was weiß ich, 20 Leute, 20, 30 Leute eingeflogen, wir haben die Hotels geblockt, wir haben dieses ganze Zeug gemacht und es ist so dieses, nein, nein, come on, das wird ja, auf keinen Fall wird das schief gehen. Und dann, weißt du, dann erste Halbzeit vorbei und dann sagen alle, ja, ja, come on, das kann nicht schief gehen. Wenn der Punkt kommt, dass du wirklich kurz dich erwischt, dass du da raussnappst aus dem Spiel und dann wirklich drüber nachdenkst, dann kann alles passieren. So, mhm. Das haben sie, glaube ich, ganz gut gemeistert. Und um das zu verhindern oder um das rauszuzögern, dass der Moment kommt, kannst du halt alles Mögliche machen. Du kannst schreien, du kannst einmal richtig die Leute zusammenfalten, du kannst einen ummetzgern, du kannst.
Und, genau, und das ist, finde ich, voll interessant, Per, weil genau das, du musst ja so einen Rhythmus unterbrechen, dieser Rhythmus des Schlechten, das musst du ja irgendwo unterbrechen. Und ich habe dir das, glaube ich, auch geschrieben, oder ich weiß gar nicht, wem ich es geschrieben habe, aber das hat mir heute so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es mir gefehlt hat, aber das kam irgendwie sehr, sehr spät, dieses, Alter, irgendwas machen. Also Bonga ist dann einfach 94 Feet und dann auf einmal war Dennis dabei. Also einfach mal einer, der irgendwie ein bisschen aufdreht und so ein bisschen, du kannst so viel reden, wie du willst im Timeout. Ja, das musst du natürlich auf dem Court machen so und mal so einen Akzent setzen, so einen kleinen Spark geben. Und das haben wir heute gesehen, dass das vielleicht nicht so einfach ist für dieses Team und dass das bewusst machen muss. Aber wenn dieser Spark kommt, dann ist die Qualität einfach so hoch, dass man da nichts gegen machen kann als Team. Also wenn die Sachen dann zusammenpassen, ich glaube, das weiß die Mannschaft jetzt auch so, wessen Rolle das ist. Ja, okay, Isaac, jetzt geht's ab, ja, it's your time, jetzt musst du mal so ein bisschen aufdrehen. Da war ich heute sehr erleichtert, dass wir diesen Moment mal brauchten, weil wenn es dann im Halbfinale soweit ist, dann ist es zu spät.
Mhm. Ja, das ist ja so ein bisschen, ne? Man könnte ja die These aufstellen, perfekter Zeitpunkt und perfekter Gegner für so einen Durchhänger. Hatte irgendjemand von euch, ich meine, ihr sprecht hier mit dem 2.19 Domrep-Typen, der das kommentiert hat damals. Hatte irgendjemand von euch zu irgendeinem Zeitpunkt des Spiels wirklich das Gefühl, dass es nicht klappen könnte am Ende?
Ey, ich war kurz davor. Also es gab zwei Phasen, wo ich ein schlechtes Gefühl hatte. Einmal das, wo sie 5 weg waren. Das war, glaube ich, noch Mitte, Ende, zweites Viertel, genau bevor Bonga die Plays gemacht hat. Weil da hatten die Deutschen auch so 5 hinten und sie haben eine Auszeit und daraus der Auszeit haben sie den nächsten Turnover. Und da dachte ich so, uff. Und wie gesagt, dann so kurz bevor Maodo den ersten Dreier trifft.
Ja. Das waren im dritten Viertel war ich auch ein bisschen,
Weil da war auch wieder so, du merkst den erst auch so ein bisschen an, dann geht so ein bisschen, ging so ein bisschen die kollektive Aggressivität. Du merkst manchmal so, wenn die Blicke nicht mehr so richtig zum Korb gehen, sondern einfach so ein bisschen so, lass mal weiterspielen, den nächsten Pass spielen und keiner guckt mehr so richtig. Nasty. Und wir haben auch drüber gesprochen in der Übertragung, was so ein bisschen untergegangen ist. Die Freiwürfe von Franz waren auch monumental wichtig. Dass du einfach eine Brechstange hast, das ist so entscheidend.
Weißt du, womit ich das vergleichen wollte? Aber das war mir dann zu abstrakt. Beim Football, ja, wenn man Football guckt in Amerika, dann ist natürlich das Entertaining sind ja immer die Play-Action-Passes oder die Deep-Passes vom Quarterback. Aber das, was sie halt als Spiele langfristig gewinnt, ist halt auch jemand, der ein Running-Back, der rennen kann und ihr diese 3-4 Yards gibt, dass es nicht spektakulär aussieht. Und alle liegen irgendwie aufeinander, aber du kommst halt trotzdem ein paar Yards nach vorne. Ja. Und das hat halt Franz gemacht. Der hat halt irgendwie das wenigstens auf Null gehalten, indem er halt immer wieder konstant an die Linie gegangen ist und die auch gemacht hat zur richtigen Zeit. Also das war ganz, ganz wichtig. Weil dann werden ganz schnell aus so 8, 9 Punkten mal 15, 16 Punkte. Und dann sieht das alles ein bisschen anders aus. Ja? Dann wird auf einmal, werden die Gedanken lauter und hoffentlich man selber nicht tighter, aber das ist dann schon wieder eine andere Sache, wenn man 15 aufholen muss.
Ja, es ballte sich so ein bisschen auf. Per hat es vorhin schon beschrieben, nach dem ersten Viertel bist du 1 von 9 von draußen. Dann bist du irgendwann 1 von 15 von draußen. Dann bist du zur Halbzeit 1 von 18 von draußen. Und es gibt dafür, Pero, kein Geheimrezept, außer weiter werfen und irgendwie versuchen, den Glauben nicht zu verlieren.
Es gibt auch diese ekligen Nuancen. Es gab zum Beispiel auch 2, 3 Würfe, das wären dann so Protestwürfe. Weißt du, wo du so einfach das auf, du willst es erzwingen. Das war so, ich glaube, da, wir hatten so eine Barrage aus, ich glaube, es waren so Andy, Dennis, Andy, wo einfach dann wieder, nein, nein, ich werf den jetzt, weil ich weiß, der geht gleich rein. Und das ist so ein bisschen gefährlich. Es ist natürlich genauso gefährlich, dann nicht mehr zu werfen, weil was verschlimmert das Ganze natürlich? Also es ist ja diese typische Dynamik. Der portugiesische Gameplan, der dann super gut aussieht, alles wird noch enger und sie können noch mehr warten und sie sinken noch einen halben Meter ab mit jedem Fehlwurf. Es braucht dann quasi nur zwei Makes und auf einmal reagiert wieder jemand auf den Pumpfake oder jemand kommt wieder einen halben Meter raus. Das heißt, es ist einfach so dieses, ja, was ist jetzt die Balance? Und du musst eigentlich immer noch die Guten aus dem Rhythmus, aus dem Rausgespielten, musst du einfach weiter werfen und versuchen, den Kopf völlig auszuschalten. Aber
ich finde es ganz interessant, Per, weil ich finde, ja, weiterwerfen, das stimmt. Aber was total, und das hast du auch gerade gesagt, das waren so Trotzwürfe. Und das ist mir auch schon oft passiert, dass du als Spieler dann sagst, okay, ich bin 0 für 5, ich muss jetzt noch zwei treffen, sonst ist die Quote runter. Aber was wirklich die Quintessenz hier ist, ob du jetzt triffst oder daneben wirfst, ist letztendlich egal. Ja. Was total wichtig ist, finde ich, für den Spielverlauf, ist der Rhythmus.
Ja.
Und das heißt, wenn ich einen offenen Dreier habe, aber den werfe des Wurfes wegen, weil ich jetzt mal einen Dreier treffen will und nicht des Rhythmus wegen und des Ziels, dass ich das Spiel gewinnen will, dann bist du trotzdem, auch wenn er reingeht, aus dem Rhythmus raus und spielst den Portugiesen in die Karten. Das heißt, es ist total gefährlich, dann auch hochzukommen, wir sind 1 aus 9 oder bla bla bla, weil eigentlich ist es egal, wie viel du triffst. Es geht nur darum, kreierst du die Würfe in der richtigen Art und Weise und dann musst du mit dem Resultat natürlich dann leben. Aber sobald du dann in so ein Gefühl kommst von wegen, Alter, ich muss die jetzt werfen, weil ich bin confident und ich bin mentally strong, dann hast du schon ein Problem. Dann denkst du schon drüber nach und der Rhythmus ist eigentlich flöten so.
Ja.
Alles zwischen den Ohren. Alles. Es waren, glaube ich, dann zwischenzeitlich 22 Backsteine und dann 3 Minuten vor Viertelende, Viertel drei kam Maodo um die Ecke, dann hat Isaac zum Beispiel auch noch einen draufgepackt. Das war diese Phase, ne, Per, wo sie auf 9 weg waren, dann aber doch nochmal zum Viertelende Portugal auf 1 wieder rankommt. Und dann ist es der von Dennis Schröder so schön zum Player of the Game gemachte Maodo Loh am Ende 4 von 7. Und er hat ihn heute dann mit dem extra Spark, den Isaac versucht hat, mit allem anderen reinzuschubsen. Die beiden haben ihn heute eigentlich dann den Knoten irgendwie gelöst, ne?
Ja. Also nochmal, für mich die Plays, dass die Defensive angeknipst haben, dass sie, irgendwann musst du das annehmen. Das ist ja fast, es kann sogar manchmal Spaß machen, wenn, nicht um in so einer Do-or-Die-Situation, aber in einem normalen Spiel. Ich meine, wir haben ja mit Moritz zum Glück jemand von den Orlando Magic, der kennt sich aus mit, wir verteidigen richtig hart, aber manchmal haben wir einfach keinen Dreier im Gepäck so. Aber es ist dieses Winning Ugly kann manchmal auch richtig Spaß machen. Also, weißt du, dieses, du sitzt im Locker und sagst so, ey Jungs, wir treffen gar nichts. Aber wir grinden das Ding nach Hause. Wir kratzen und beißen uns diesen Sieg. So, heute ist dann natürlich die Fallhöhe so hoch, dass du das nicht genießen kannst. Aber sie haben das angenommen. Sie halten Portugal dann auch bei 58 Punkten.
Ja, so, das und eine Sache, die ich
nochmal sagen. Und du musstest irgendwann ist so, ey, selbst wenn wir 2 von 36 schießen von der Dreierlinie, wir gewinnen das trotzdem, wenn wir am Limit verteidigen. Und das haben sie dann einfach irgendwann über weite Strecken des Spiels gemacht. Deswegen und ist es auch dann irgendwie ein geiler Sieg so am Ende.
Absolut. Und man muss dem Team auch wieder, natürlich ist die Storyline wieder, okay, sie haben nicht getroffen und es war erstmal hart. Deutschland hat unheimlich diszipliniert gespielt heute. Also ja, wieder ein paar Turnover, die wir nicht brauchen, aber also ich glaube, bis Ende des dritten Viertels nicht einen Offensiv-Rebound abgegeben, wo wir gesagt haben, Per, das ist die einzige kleine Schwäche, die wir irgendwie hier finden können. Also super diszipliniert ausgeboxt, super diszipliniert am Brett gewesen. Und das darf man auch nicht vergessen. Ja, man kann immer hinten raus sagen, ja, da sind wir nochmal heiß gelaufen und haben unsere Qualität auf die Plattform gebracht. Und jetzt seht ihr, dass wir mit 30 oben sind. Aber das geht halt auch nur, wenn du die Portugiesen so diszipliniert verteidigst und so diszipliniert bei One Chance, also bei einer Wurfchance hältst. Weil sonst, wenn die richtig Momentum finden, Alter, und so Dreier aus einem Offensiv-Rebound sind die einfachsten Dreier. Das ist ja wie so ein also Practice-Wurf und keiner ist zugeordnet. Also das haben die gar nicht zugelassen. Und das sieht man vielleicht hinten raus nicht, aber ein Riesenfaktor, warum die dieses Spiel gewonnen haben.
Ja.
Am Ende 85 zu 58, die Symmetrie ist erschreckend in diesem Endergebnis. Und damit jetzt der Einzug ins Viertelfinale, wo es dann entweder gegen Italien oder Slowenien geht, was zu diesem Spiel natürlich auch noch dazugehört. Das ist nun mal einfach eine Story, auf die wir dann auch achten, ist, dass der Head Coach wieder an der Seitenlinie war mit Alex Momo. Willkommen zurück. 2 Wochen war er quasi nicht mehr an der Seite. Hatte Freitag erstmals das Training geleitet, war ja insgesamt 6 Tage im Krankenhaus in Tampere. Und natürlich haben wir drauf geachtet, so wie ist denn jetzt überhaupt die Aufteilung? Weil das auch einfach, Per, du hast, glaube ich, gesagt in der Übertragung, du hattest so eine Situation irgendwie noch nicht, dass man auch als Team gar nicht so genau war, so da war einer krank, jetzt kommt er wieder zurück und wie ist jetzt die Aufteilung und so weiter. Natürlich interessiert uns das einfach, wie dann da die Rollenverteilung ist. In der zweiten Halbzeit wurde auch im Kommentar gesagt, und das, was ich so gesehen habe, war es dann so, dass er mehr sitzend war und Alan eigentlich vorne stand und Alex sich quasi um die Auszeiten gekümmert hat. Und am Strich, glaube ich, eine Sache können wir sagen, es ist am Ende einfach unglücklich für Alex, dass er jetzt genau in dem Moment zurückkommt, wo jetzt halt mal ein zähes Spiel dabei ist, weil das hat ja definitiv nichts mit seiner Rückkehr zu tun, dass die Dreier nicht treffen.
Nee, weil ganz kurz, bevor wir darüber, also es tut mir total leid für den Mumbo, ne? Also, der Coach will natürlich coachen und dann kriegt er da so eine unglückliche Geschichte am Tag vor dem Turnier und der spürt ja auch, das siehst du dem ja auch an. Also, der ist ja nicht bei vollen Kräften, der versucht sein Bestes und will dabei sein, aber das kann nicht Spaß machen. Da tut er mir wirklich leid, das ist ja auch ein Ex-Spieler so. Ich kriege ja auch so ein bisschen mit, was so in den Group-Chats passiert. Also, der hat Bock, ja, der will das machen, der ist total motiviert und Das tut mir für den echt leid, weil das kann keine gute Situation sein. Also, Alter, das ist, also da wirst du geheiert hier, kriegst eine Riesenchance bei so einem geilen Team zu coachen und bist eigentlich das ganze Turnier auf 7:30. Also es tut mir echt leid für den.
Ja. Und schön, dass sie es am Ende dann noch gezogen haben. Und Pero, die Quintessenz ist so, ne? Also die treffen ja nicht nur, weil er jetzt plötzlich an der Seitenlinie steht. Das Einzige, du hast halt gesagt, du hast es noch nicht erlebt, so ein bisschen, ja, es war dann schon irgendwie spannend, weil es ist ja auch Spieler und eine Mannschaft gucken ja auch so auf Dynamiken und wer sagt jetzt was und wer macht, keine Ahnung, das hat uns, glaube ich, einfach interessiert, ist aber jetzt am Ende nicht spielentscheidend oder sonst was gewesen, ne?
Nein, ist es nicht. Ich finde es natürlich total spannend, weil wir haben ja irgendwie alle das Gefühl, diese Mannschaft policet sich selber, sie findet Wege zusammen selber, sie ist, alles mögliche Entscheidungsfindung ist sehr demokratisch und es dann hört sich so ein bisschen so an, als sie hätten einfach quasi den Blueprint oder die Blaupause, wie gespielt werden soll, von Alex Mumbo bekommen und damit arbeiten sie jetzt mega gut. Und es macht jetzt keinen gigantösen Unterschied, ob jetzt Alan oder Alex Mumbo an der Seitenlinie steht. Das ist ja eigentlich auch meine Auffassung. Das ist jetzt wahrscheinlich aber keine Auffassung, die ein Headcoach von sich selber hat. Also normalerweise würde ich sagen, dass ein Headcoach von sich selber denkt, dass er schon auch einen Unterschied macht in dem, in Entscheidungsfindung, in Auszeit, also in, keine Ahnung, in Ansprache, in Playcalling, in alle möglichen. Und wenn wir das nehmen und sagen, ja, da sind 2-3 Prozentpunkte normalerweise drin. Das Spiel heute hat nichts damit zu tun. Aber nochmal, ich weiß nicht, ob ich es verantwortungsvoll gehalten hätte, wenn es heute ein Halbfinale gewesen wäre. Dann hätte ich das, wahrscheinlich nicht die Strategie, die sie heute gewählt haben. Und es wäre, keine Ahnung, ein Spiel gegen Jokic, was ein 2-Punkt-Spiel am Ende oder ein Korb hier, ein Korb da, das Spiel entscheidet. Dann hätte ich heute, so wie ich das gesehen, wie ich das erlebt habe, nicht das Gefühl habe, das ist die perfekte Lösung. Dann hätte ich lieber nochmal Allen Coach noch oder Ibrahim Magic Coach noch ein Spiel, noch 3 Tage mehr für Alex Mumbro und dann schauen wir, wie er sich fühlt. Weil du hast schon, ich bin da nicht drin, das ist von außen betrachtend, aber es gab schon auch viel, auch hektische Kommunikation zwischen Medical Staff und Mumbro und so allen möglichen Leuten, die so hinter der Bank stehen. Also es war alles nicht so einfach. Es ist natürlich auch Dampf auf dem Kessel. Es ist der Weltmeister. Es ist ein schwieriges Spiel. Das war schon auch irgendwie so Thema während des Spiels. Wer wie was macht.
Ja, das ist spannend. Also das hast du beobachtet, ja? Weil das ist ja die Perspektive, ja. Die haben Moritz und ich vom Fernseher nicht. Ja. Also okay, das war so ein bisschen die...
Ja, das ist sehr interessant, ja.
Also die... Ja. Das dann natürlich.
Das war, also da wurde schon auch, also sonst siehst du ja ein Medical Staff nicht unbedingt während des Spiels mit irgendjemandem in Kommunikation und das hast du heute ziemlich deutlich auch gesehen phasenweise. Mhm. Und sie haben es gemeinsam gelöst, sie haben das Spiel gewonnen, alles so, weiter geht's. Ich hoffe einfach nur, dass Mumbrum noch einen Schritt weiter ist, im Idealfall in 3 Tagen. Und dann wir, dass es gar kein Thema mehr ist. Und dass, wenn ein Interview vorher mit Alan Ibrahimagic geführt wird, dann sagt er, ich bin Assistant, Alex Mumbrum ist Head Coach. Bumm, fertig. So, ja. Und dann ist es einfach, ist es erledigt, diese Geschichte, ja.
Moritz, du hast nach dem Spiel den Satz gesagt, vielleicht ist es jetzt mal gut, so einen Tag mental rauszukommen aus dem Turniermodus. Erklär mal bitte, was du damit meinst und warum das vielleicht jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt gar nicht so schlecht ist für die Spieler. Weil es sind jetzt 3 Tage bis zum nächsten Spiel.
Naja, also erstmal so eine Gruppenphase, ne? Du warst jetzt 1,5 Wochen in Finnland. Man spielt ja nicht nur Basketball, sondern man muss ja auch die ganze Medienscheiß machen. Das sage ich jetzt einfach
diese
mal so
Medienscheißer,
ganz.
Medienscheißer,
du. Ja, naja, als für uns macht das jetzt Spaß, weil wir ja nicht spielen. Aber als Spieler ist das Kacke. Du trainierst 2 Stunden lang und dann musst du hier noch irgendwie RTL und Magenta entertainen. Das ist, also, was da alles auf dich zukommt, das ist viel, ja. Und du bist in dem gleichen Hotel, dann reist du, hast endlich mal so ein bisschen einen Energiewechsel in der neuen Stadt. Aber du realisierst auch, jetzt geht's um die Wurst, so. Und im Achtelfinale, ist auch so eine gewisse Unsicherheit. Du kennst das neue Team nicht, ja. Du hast es noch nie gesehen. Die spielen, also, es ist alles Ungewissheit. Und jetzt hat man mal ein paar Tage endlich. Also, ich glaube, wir spielen am Mittwoch, richtig?
Ja.
Jetzt hast du endlich mal ein paar Tage, wo du ein bisschen abschalten kannst. Und ich würde morgen den auch komplett nehmen. Also ich würde mir keine Spiele anschauen. Also da ist jetzt jeder Spieler anders. Ich weiß nicht, wie Per da war als Spieler. Ich bin da so, ich gucke dann auch kein Basketball. Ich bin dann komplett ein anderer Mensch, weil mir ist das total wichtig. Ich brauche das einfach, damit ich dann die Engine am nächsten Tag wieder anschalten kann. Und jetzt hast du mal so ein Fenster, was du dir erlauben kannst. Ich glaube, das ist auch ein Riesenvorteil, als Erster gespielt zu haben. Und das würde ich dementsprechend wahrnehmen. Also wie Maodo schon angedeutet hat, der kracht jetzt in die Stadt, ja, mit den Fans. So. Aber genau so muss es halt sein. So. Und das ist ein Riesenluxus, der total wertvoll ist. Du, man ist ja auch die ganze Zeit in Hotels, Alter. Und wir wissen ja alle, wie das ist, ne? Du bist nicht zu Hause, das ist Stress. Es ist Stress, so. Und ich brauche so einen freien Tag mental viel mehr als körperlich. Es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Also, und da nochmal bei allem Stress. Meine Kinder haben heute Autogramme bekommen von Dennis Schröder und von Franz Wagner und von natürlich noch 1, 2 anderen. Die waren over the moon. Und meine Frau hat nur zu mir gesagt, der Franz, der hat sogar seinen Rucksack abgestellt, als er unterschrieben hat. Da war sie hin und weg auf jeden Fall.
Ja, guten Tag erwischt, ja. Sonst ist er immer so grumpy.
Dieser Settingwechsel ist auch interessant, weil offensichtlich ist es jetzt nicht das geilste Hotel, in das man gerutscht ist. Ich weiß aber auch noch, als wir alle gemeinsam aus dem japanischen Paradies in Okinawa rüber nach Manila sind, war der Tenor von, ich weiß noch, ich habe mit Daniel ein Interview gemacht, du hast es mir, glaube ich, auch erzählt, ja, wir brauchen auch gar keine Ablenkung, wir haben ja hier eine Mission und so weiter, ne? Also ich finde das ganz interessant, dass wie dann offensichtlich man auch als Spieler wahrnimmt, okay, jetzt ist es auch mal ganz gut, nochmal an einen anderen Ort zu kommen und Hotel vielleicht nicht so geil, aber vielleicht lenkt es uns auch gar nicht so ab. Das ist jetzt hier, ja, es ist so spannend irgendwie.
Da habe ich eine lustige Geschichte, weil mein Lila habe ich wirklich, also das war wirklich kacke da, ne? Also wir waren da in so einer Mall in diesem Hotel und also du hast ja den Ozean und Malila ist ja auch eine krasse Stadt, Alter. Da ist so viel Müll im Wasser. Also da bin ich übrigens sehr dankbar, dass ich solche Orte sehen darf durch den Basketball. Da wäre ich nie sonst hingekommen. Das sage ich mal vorneweg. Aber das Hotel, wir sind so mit dem Bus angefahren und ich habe schon so gesehen, okay, die eine Seite ist zum Wasser raus und die andere Seite halt nicht. Und dann habe ich mich so, dann fährst du so einen Fahrstuhl hoch und ich bin da auch so, ich brauche ein gutes Gefühl, wo ich schlafe, weißt du, ich kann gar nicht schlafen, wenn ich mich nicht wohlfühle, ja, ich mache dann meine Kerzen an und mein Weihrauch und alles und also ich bin so ein Wohlfühlmensch und ich fahre so einen Fahrstuhl und dann läufst du den Gang runter und ich denke mir so, Alter, hoffentlich ist da jetzt das Meer, ja, auf meiner Seite und ich mach so auf und ich sehe schon so am Fenster so blau und freue mich total und lauf so dieses sehr schöne Blau und ich laufe so Richtung Fenster und dann sehe ich einfach, das war das Blau von dem Ikea, was direkt vor dem Hotel und einfach eine ganze Woche nur diese Ikea angeguckt, aber dann und da war Fokus Richtung WM, also habe ich gesagt, okay, ich fühle mich jetzt hier nicht wohl, fuck it, wie Daniel schon gesagt hat, wir sind hier auf einer Mission, ich bin hier nicht zum Urlaub.
Gut, also wissen wir jetzt auch, dass zumindest 5% unser aller Lieblingsmöbelhaus noch dazu beigetragen hat, dass am Ende der WM-Titel stand hier.
Genau.
Ja, dann haben, können wir das Spiel, glaube ich, abrappen. Drücken die Daumen, dass bei JT, aber der ist ein Krieger, alles im Lot ist und alles dann für Mittwoch soweit einsatzbereit und können vielleicht nochmal kurz auf den restlichen Achtelfinaltag gucken. Man muss jetzt dazu sagen, weil wir ja so viel Fleisch am Knochen haben, nehmen wir gerade auf, während Serbien gegen Finnland läuft. Das packen wir einfach ins nächste Tagebuch mit rein und haben aber zumindest heute gesehen, einen komplett erzürnten Ergin Ataman, denn seine Türken wegen dieser blöden Uhrzeit, zu der
die da spielen. Ich wollte gerade sagen, Benny, ey, auch, wir haben ja so ein bisschen was über das deutsche Hotel gehört. Weißt du, wer schon jetzt eine PK gegeben hätte, warum, was das alles für Schikane ist und dass sie den deutschen Basketball leiden sehen wollen? Was wird mit dem Weltmeister gemacht? Die frühen Spielzeiten erst in der Gruppe und jetzt dieses Hotel. Das wäre, keiner wäre besser darin, da eine Geschichte draus zu und wir gegen den Rest der Welt zu schneidern als Ergin Ataman. Das ist die Doppelfaust von Ergin Ataman.
Er liefert schon, ne? Sowas kommt raus, Zitat, wenn man das Spiel eines Gruppenersten morgens ansetzt. Wir sind, ich übersetze mal ein bisschen frei, zum zweiten Mal Opfer der Fieber geworden. Es ist unglaublich und absurd. Hat Ergin Ataman über.
Nein, der wichtigste Satz kommt noch, der letzte. Der letzte war noch, aber euer Plan ist nicht aufgegangen, hat er noch gesagt.
Aber ich finde das, ich muss das, und wir haben das letztes Mal schon besprochen, ich finde das, ich respektiere das, ja. Also ich. Das ist so eine Mentalität, so ich bin Gott. Und auch dieses Spiel gegen Schweden, ich habe es nicht geschaut, weil es hier zu unmenschlichen Zeiten war. Aber ich kann mir einfach so vorstellen, dass die Türken so undiszipliniert waren und gedacht haben, die rauschen da durch und das dann hinten raus mit der individuellen Klasse gedrückt haben. Aber das ist halt, das sind halt einfach solche, excuse my language, Motherfucker. Also die kommen da einfach hin und sagen, Alter, ich bin besser. Und dann siehst du auch einmal komisch aus gegen die Schweden, aber es ist denen egal, im Halbfinale drücken die Dinger trotzdem rein. Also dies, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das falsch analysiert habe, aber so sehe ich die Türken.
Die sind die haben so auch einfach drei Vierteln quasi so gespielt. Genau. Und das war so auch wieder ein perfekter Sturm. Ich bilde mir auch ein, dass es dieses Comeback vom emotionales Highlight, Serben geschlagen, dann frühes Spiel, 11 Uhr gegen die Schweden und auf einmal hampelst du da rum und du hast einfach, die haben okay gespielt, Schweden, Simon Birgander trifft den ersten Dreier seit 2018 so in so einem Play, weißt du, so Håkansson lötet zwei Dinge ein, es ist einfach so, irgendwie sind 8 Punkte hinten und du guckst die ganze Zeit, denkst du, das gibt's doch nicht. Und dann hat Şengün sich auch wieder die Mannschaft so ein bisschen aufgeschultert, Chedi Osman war es in der ersten Halbzeit, aber erst ab Minute 35, dann verteidigt, dann alles denied, jedes Handoff zerstört, ganz anders physisch aufgetreten. Aber sie haben eben wirklich, Schweden hatte einen Wurf, wenn sie den treffen, gewinnen sie das Spiel. Ja? Also und viel zu viel mit dem Feuer gespielt. Aber so ist.
Und auch da, ne, Hut ab. Also wir haben das bei den Portugiesen gesagt, die Schweden, die verlieren mit 3 gegen Finnland, mit 3 gegen Litauen, jetzt mit 6 gegen die Türken. Also haben wirklich, wir haben die ja gefühlt ständig gesehen, auch in den Quali. Und das ist ja fast die gleiche Mannschaft, bis auf Pelle Larsson. Und die haben die Ellbogen ausgefahren, haben es wirklich richtig schwer gemacht. Und was fangen wir jetzt? Also ist alles erklärbar, Günni, sagst du? Weil auch Osman Foul Trouble und Larkin hat mal einen Off-Day. Trotzdem muss der heute Şengün 35 Minuten reiten und Larkin sogar 37. Macht es irgendwas mit unserem Grundgefühl, was die von Moritz so schön als Motherfucker bezeichneten Türken
haben? Darf man das überhaupt sagen im deutschen Podcast? Ich weiß gar nicht, in Amerika wäre ich jetzt direkt im Gefängnis.
Nö.
Hier kommst du höchstens ins Podcast-Gefängnis. Und da
das meine ich ja.
Da sitzt keine Ahnung, wer da drin sitzt.
Du musst dir jetzt keine Gedanken darüber machen, was man sagen darf und was man nicht darf. Du bist nicht Moritz Wokner. Du kannst ganz entspannt so dein Ding einfach machen.
Das will ich aber sein.
Ja, dann kannst du das sein. Dann sag einfach MFA. Dann kannst du das. Wow. Geht auch alles. Alles kann nichts, Moritz.
Ja. Das ist ja das ist hiermit der beste Joke von.
Nee, das ist absolut ein unglaubliches Wortspiel. Wow.
Was war nochmal mit Oscar da Silva und der Scholle, weil er so down to earth ist? Der war auch schon stark. Also, das ist wirklich richtig. Aber es macht, also Günni, es macht bei dir nichts mit der Einschätzung.
Nein, es macht mit mir das nichts, genauso wie das deutsche Spiel nichts macht. Es ist einfach so ein Spiel. Wir kennen sie alle, du musst sie nur überleben. Das ist das Ding. Du musst es überleben und dann ist es mit Verlassen der Halle ist es vorbei. Du musst es dir nicht mal angucken, weil du kannst nicht mal daraus Schlüsse ziehen. Du siehst den Gegner nicht. Es ist einfach, es ist vorbei, überlebt und dann zum nächsten.
Ja, das nächste. Nach dem deutschen Spiel war dann Litauen gegen Lettland und für den Gastgeber ist Schluss 88-79 am Ende. Wir müssen ein Shoutout loswerden an unseren alten Bekannten aus Braunschweig und Chemnitzer Tagen, den litauischen Alex Caruso, nachdem er diesen Kopfverband aufhatte. Arnas Velička, 21-12.
Das ist geil gespielt.
Und auch da fand ich den Take von Per so schön, weil du gesagt hast, so ein Turnier lebt eben nicht nur von den Stars, sondern dann immer wieder auch in Spielen von denen, die plötzlich mal für ein Spiel zum Star werden. Ne?
Ja, ich liebe Folgendes. Ich liebe dieses, hab das ja versucht so darzustellen, dass du dieses, wir denken so oft, das machen wir wirklich. Also wir Experten, wenn wir schlechte Arbeit machen, ich persönlich, hab mir Litauen angeguckt und dachte, okay, du hast Jokubaitis und du hast Valančiūnas und sonst hast du BBL-Spieler und EuroLeague-Rollenspieler. Das ist mir nicht genug so. Und die spielen jetzt ohne die beiden und spielen genau den Basketball, von dem Basti Ulrich vorher begeistert war, weil er sich die wirklich viel angeguckt hat. Und ich gucke mir ein bisschen Roster an, habe mir eine Halbzeit hier, Halbzeit da und denke mir so, mir fehlte einfach was auf Position 3 bis 12. Position 3 bis 12 schlägt jetzt gerade Litauen quasi auswärts. Und das ist genau das, was es so, warum ich das liebe. Und das interessiert mich auch krass, weil es gibt dieses ähnliche Phänomen, jemand, der aus Braunschweig kommt und quasi dann mit den anderen, mit den EuroLeague-Stars quasi auf einem Level spielt, gibt es nämlich auch in dieser NBA-Format. Und da fand ich, dass meine liebsten Matchups waren, wenn Dennis im Fieberturnier beispielsweise gegen Shai Gilgeous-Alexander spielt. Weil du nicht in diesem NBA-Kontext bist. Du bist nicht in diesem, das ist der Star des Teams, der hat das grüne Licht, der hat die Refs, der hat diese ganzen, verdienterweise, ja, also er hat dieses ganze System. Und jetzt kann Dennis aber sagen, jetzt bist du bei mir zu Hause. Jetzt habe ich die Schlüssel, ich habe das grüne Licht, ich habe 35 Minuten, wenn ich sie möchte. Und jetzt spielen wir Mano a Mano. Und jetzt gucken wir einfach, was passiert. Und ich liebe das, weil dann dieses ganze Ranking, 2K-Ranking, das ist alles nicht da, sondern es spielen einfach zwei Leute gegeneinander. Und ich glaube auch, dass viele Spieler sich darauf freuen. Ja, wie ein Bonga ist das ähnlich, auch wenn Bonga auf Markan, Dennis auf SGA. Oder dann eben auch ein Velička, der sagt so, Leute, nehme ich nicht ernst, weil ich hier bei Braunschweig spiele, aber ich bin jetzt auf dem Floor und ich, so, das ist meine Bühne und ich bin in Lettland und ich habe so ein Career Game dann einfach. Und deswegen, so, ich liebe das an den Turnieren.
Ja. Ich finde auch hier in diesem Spiel, ich habe jetzt die zweite Halbzeit geschaut, was mir total aufgefallen ist, das war wieder so ein Kampf der Art und Weisen, ja. Also auf der einen Seite die Litauer, wo Per das gerade ganz schön gesagt hat, die zwei vermeintlich besten Spieler sind raus oder Valančiūnas wird wirklich wenig genutzt.
Keine 10 Minuten gespielt.
Genau, aber also alle anderen spielen und die spielen halt einfach auch zusammen so. Weißt du, was ich meine? Es ist jetzt keiner sagt, ich nehme euch, ich mach's jetzt alleine, sondern der Ball läuft, die spielen die richtige Art und Weise, die haben einen disziplinierten Gameplan. Und auf der anderen Seite ist es Lettland, wo die Erwartungen so hoch sind. Und Porzingis wird genutzt wie ein ISO-Spieler, fast wie Jokic, das überhaupt nicht sein Swag ist. Also das ist überhaupt nicht sein Spielstil. Der will gar nicht passen, ja. Also das meine ich jetzt auch gar nicht als Kritik, aber also das ist ja eigentlich ein Riesenguard, ja. Also du kannst der kann Mismatches ausnutzen, der kann wunderbar spielen. Ich war echt ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte die so gern auch schnell spielend gesehen, auch mit den Bertans-Brüdern. Die können alle werfen. Der kleine Guard, der damals bei der WM zerstört hat, der hat ja damals die Letten geführt. Die haben alle so schnell und richtig gespielt und es war irgendwie alles so langsam und keine Ahnung, also das ist auch manchmal diese Superstar-Geschichte, wie Per schon sagt, die wird wirklich in diesen Turnieren gedämmt. Also es geht wirklich um den Tag und die Art und Weise, wie wir zusammenspielen. Und was auch wirklich total interessant ist, die Spiele sind kürzer. Das heißt, du hast nicht so viel Zeit, irgendwie Momentum zu gewinnen. Wenn du im dritten Viertel noch keinen Wurf geworfen hast und bei null Punkten bist, dann kann das Spiel auch mal ganz schnell vorbei sein und dann wumms, ist vorbei. So. Also irgendwie gefühlt, weiß ich nicht, das sympathischere Team hat gewonnen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mehr Spaß gemacht, denen zuzuschauen.
Ja, die haben freier gespielt und es ist auch nochmal so eine Qualität, die übersieht man, finde ich, immer so, und das ist dieses eine Mannschaft, die richtig gut am Rande der Legalität spielen kann. Das macht Litauen perfekt. Das haben sie gegen Markan gemacht, gegen Finnland gemacht. Das haben sie jetzt auch wieder gemacht. Wo du einfach denkst, ey, ich habe doch gerade in den defensiven Possessions 15 fast Fouls gesehen und dann siehst du auf der Gegenseite einfach eine Aktion, die nach 20 Sekunden so ein bisschen drüber ist und die gegnerische Mannschaft schießt 2 Freiwürfe. Und ich denke mir so, Litauen ist so gut darin, so, sie halten die ganze Zeit und sie sind nie in Teamfouls. Ich denke mir so, das ist so eine Qualität, wenn du das kollektiv machst und du hast nicht den einen da drin, der dann irgendwie so ab und zu wieder drüber ist und dann bist du irgendwann in Teamfouls und dann gibst du ständig Freiwürfe ab. Das ist schon beeindruckend. Und das ist ja auch genau das Gleiche, ob so offensiv oder defensiv, so dieses an einem Strang zu peilen, was die Idee ist, den Star dann wegzunehmen und dann einfach, manchmal sind die rotiert wie die Irren. Und das hat schon wirklich richtig Bock gemacht, dafür in der Halle zu sein.
Ja, und so kam irgendwie nie der lettische Hype-Modus so richtig auf. Und du nimmst ihnen den Heimvorteil und gehst eine Runde weiter. Und wie gesagt, jetzt gerade läuft Serbien-Finnland, das packen wir ins nächste Tagebuch mit rein. Günni hat die Family da. Moritz ist heute wieder mitten in der Nacht aufgestanden. Ihr dürft jetzt auch mal wieder euch ein bisschen anderen Dingen widmen. Morgen, oder wenn ihr gerade hört, heute, live bei Magenta Sport. 4 weitere Achtelfinals. 10.50 Uhr, Polen gegen Bosnien-Herzegowina mit Körny. 13.45 Uhr, Frankreich-Georgien mit Frischi und Ireti Amojo. 17 Uhr, Italien-Slowenien. Auf wen trifft Deutschland? Basti und Steffen kommentieren. Und 20.35 Uhr, Giannis mit Griechenland gegen Israel. Da sind Lukas Schönmüller und Mary G. am Start, die wir auch mit reingezogen haben in den Mediensumpf. Und wir haben übrigens auch noch Finaltag in Kopenhagen beim 3x3. Viertelfinals ging, glaube ich, schon, so wenn ich es richtig gesehen habe, ab 10 Uhr los. Da übertragen Jakob Lobach, Svenja Brunkhorst, Pippo Konrad ist für uns vor Ort. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Die deutschen Männer im Viertelfinale gegen Österreich und die deutschen Frauen, die heute 2 von 2 oder gestern, glaube ich, schon 2 von 2 gegangen sind, 2 gewonnen haben, gegen Frankreich. Also, das ist der Basketball-Sonntag. Dann gibt's kurz drauf, ab 7.30 Uhr in eurem Podcatcher, dann auch schon wieder das nächste Tagebuch. Und wir wissen, auf wen wir im Viertelfinale treffen. Liebe Freunde, hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Einmal alle raus aus dem Turniermodus jetzt. Günni, viel Spaß mit der Family.
Durchatmen.
Viel Spaß in den Wellen.
Aus oder morgen 10-Stunden-Schicht, Mann. Ja, morgen Back-to-Back-Spiel und Podcast. Wir ziehen das jetzt weiter durch.
Ja, du hast
raus aus dem Turnier.
Irgendwie muss das Geld ja auch verdienen, Alter.
Das ist...
Ja. Okay, Günni, dann für die nächste halbe Stunde.
Diese Problematik.
Für die nächste halbe Stunde. Aus dem Turniermodus. Tschüss, das war das EM-Tagebuch.
Ciao. Tschüss.